Herzlich willkommen bei
«Ticht und Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 241 mit mir, Philipp Rüegg, mit Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Florian Schnitzel-Bodoki.
Hallo.
Und Tomogoy Belancic.
Hallo.
Ich weiß auch nicht, wer am Morgen am 10 Uhr schon ein Schnitzel machen und essen kann.
Es ist schon gemacht, es ist von gestern zu oben, also nicht mehr so werden.
Das ist einfach, damit ich sehe, damit du richtig Energie geladen kannst, den Podcast machen, oder? Das, das ist eben noch Enthusiasmus.
Und da geht noch so eine Frage in unsere Zuschauerrunde: Ist eine Heißluftfritteuse eine Fritteuse?
Genau.
Meine, ist ja nicht so heiß.
Meinung an florian.bodoki@digitalgalaxus.de.
Genau. Der Simon Balisak kann er auch noch ein CC nehmen. Genau. Rastet er auch gerade aus.
Was ist er? Er ist Anti.
Er sagt Anti einfach, es ist keine Fritteuse. Es ist ja auch eigentlich keine per Definition. Das ist ein Marketing-Gugus. Das behaupte ich. Ich kann das gerne richtigstellen, wenn ihr anderer Meinung sind, wenn ihr falscher Meinung sind. genau, wir reden heute über das neue iPhone 16e, wir reden über den Aufstieg und Fall so ein bisschen von Ubisoft, dann reden wir über Queer und in der Spielecke über Like a Dragon, Yakuza in Hawaii und Lost Records Bloom and Rage. Genau, aber wir dürfen nicht mit Rage anfangen, sondern mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ein neues iPhone, ein kleineres, nein, aber...
Oh, ein billigeres, nein.
Aber sie, ein billigeres, nein, mit Knöpfen, weniger. Was kann das und muss man es holen? Und für wer ist es?
Nein, man muss es nicht holen, so viel vorweg. gestern hat Apple, wie du schon sagst, das iPhone 16e vorgestellt. Und mit dem sterben gerade ein paar Sachen, nämlich erstens mal der Name. Früher hat es ja iPhone SE geheissen, das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ist es iPhone 16e.
Für was da ist das jetzt... SE, Second Edition?
Hey, das ist eine gute Frage eigentlich.
Super Edition.
Special Edition.
Das wäre das Neulingste gewesen. Sexy Edition. Small Edition.
Nein. Ich habe es gegoogelt und ich komme irgendwie Europäische 18-Gesellschaft, das ist es nicht. Ja, anyway. ich tue es nachher mal anschauen. Auf jeden Fall heisst es jetzt 16e. Da kann man auch darüber spekulieren, ob das jetzt jedes Jahr quasi so ein E wird geben. Bis jetzt war das so ein bisschen im 3-Jahres-Rhythmus gewesen, die Budget-iPhones in grossen Anführungszeichen. Und weil es jetzt mit einem 16 ist, kann man vielleicht davon ausgehen, wahrscheinlich gibt es noch ein 17e, ein 18e und so weiter. Das 16e basiert eigentlich so auf dem iPhone 14. Also das vorletzte normale iPhone, also nicht das Pro, sondern das normale. Und nimmt sich dort so die meiste Hardware eigentlich von dort raus. Also ist genau das gleiche Design, hat ein 6,1 Zoll OLED-Display. Es hat so eine Notch, also die normale Aussparung, wie man die früher noch hatte. Und nicht die Dynamic Island, also die Pille, die du jetzt heute hast, die ein kleiner ist, oder sich anpasst. Dann... der Action-Button hat es noch geerbt von den aktuellen Generationen. Den hat es beim 14 eigentlich noch nicht gegeben. Ja, aber im Prinzip kannst du dir ein iPhone 14 vorstellen und mit ein bisschen neuen Innereien. Jetzt, was ist auch noch gestorben? Der Home-Button ist mit dem jetzt halt gestorben, weil das alte SE ist noch das letzte iPhone gewesen, wo dann der Home-Button gehabt hat mit dem Fingerprint-Reader. Das gibt jetzt endgültig nie mehr. Und auch der Lightning-Anschluss ist endgültig tot. Das iPhone SE, das letzte, ist das letzte Apple-Gerät, wo noch den alten Port hatte. Jetzt ist alles USB-C, alle AirPods, alle iPhones. Genau, haben sie ja müssen, weil Idee
USB,
und
das ist ja sonst nicht mehr kann. USB!
und vor allem darf man nicht vergessen, auch das letzte iPhone SE ist ja fast 5-jährig. Ja.
Nein, 3. Aus dem 22.
Ah, 22, ja, stimmt. Ja.
Es steht übrigens wirklich für Special Edition. Also.
Ja. Special Edition, also gut. Und für was steht jetzt echt E-Edition?
Edition.
Economy, ja. Keine Ahnung. Es ist auch ein kleines E, kein grosses E auf der offiziellen Apple-Webseite. Genau, innen dran gibt es aber tatsächlich einen neuen Chip, der neueste Chip, der auch im iPhone 16 steckt, nämlich der A18. Das haben sie hauptsächlich gemacht, damit jetzt auch das Budget iPhone Apple Intelligence fähig ist. Also die KI-Funktionen, die brauchen halt eine gewisse Mindestleistung und 8 GB RAM. Und das ist jetzt auch im günstigsten iPhone mit drin. Aber sonst hat es also ein paar abgespeckte Features, wenn du jetzt vergleichst mit einem normalen iPhone 16. Und zwar hat es nur eine Kamera. Das ist so die normale 26mm Weitwinkelkamera. Die hat jetzt einfach neu 48 Megapixel. Ich gehe davon aus, es ist quasi die Kamera vom iPhone 15, also vom letztjährigen normalen Modell. Da haben sie einfach die genommen und jetzt halt hier reingepackt. Das heisst auch, es gibt keine Weitwinkelkamera, es gibt kein Tele. Das Einzige, was du drin hast, ist so das, ja, Apple nennt das eine 2-in-1-Kamera, aber eigentlich ist es einfach ein digitales 2-fach-Zoom. So. Und was es nicht gibt, ist da der Camera Control Auslöseknopf, den du sonst bei den anderen 2.16er jetzt dabei hast, den ich tatsächlich nie brauche, habe ich festgestellt. Ist also kein grosser Verlust.
Das brauchst du denn nicht?
Ja, weil das ist das Kapazitive. Weißt du, das ist ja kein richtiger Knopf und dann
drückt sich nicht gut.
Einfach zu mühsam. Ja, ich finde einfach, drückt sich nicht gut. Er fühlt sich einfach schlecht an. Hm. Ja. Aber hey, vielleicht auch persönliche Präferenz. Dann, und was es ein bisschen Aufregung gibt, ist, das iPhone 16e hat kein MagSafe. Und das ist wirklich recht erstaunlich. MagSafe ist ja, dass du das kannst mit diesen magnetischen Zubehör anklopfen und irgendwie eine Autohalterung oder ich weiß nicht was. Das unterstützt es nicht, obwohl sogar, ich glaube, das iPhone 13 hat das schon unterstützt. Also haben sie wirklich recht gespart. Mit dem, das heisst auch, dass es nur... 12 schon?
Ich glaube sogar.
Das kann sein, bin ich gar nicht mehr sicher. Ab dem 13 hat es auf jeden Fall den G2-Standard unterstützt. Das ist der neuere, drahtlose Ladestandard. Respektive, sie haben es dort nachträglich mit einem Firmware-Update noch aktiviert. Also, wenn du ein iPhone 13 oder neuer hast, dann hast du können mit, ich glaube, 15 Watt mindestens drahtlos laden. Und 16e hat das jetzt wieder nicht mehr.
Das also die haben beides nicht, das drahtlose Laden nicht und den MagSafe nicht?
Sie haben drahtloses Laden, aber nur G1-Standard. Okay. Das ist ja nur 7,5 Watt, das ist ziemlich langsam. Und es ist einfach erstaunlich, weil Apple wie so eine von den Vorreiterfirmen eigentlich war, die das G2 so ein bisschen gepusht hat. Ist auch einfach für Apple, weil es hat wie auf dem MagSafe-Standard basiert. Also es basiert auf dem MagSafe-Standard. Und ja, darum ist es auch überall dabei, bei all den iPhones, oder? Das G2. Und jetzt das hat es einfach nicht. Ich nehme mal an, das ist einfach ein bisschen günstiger, weil du halt das MagSafe dann nicht verbauen musst. Und dann hast du dafür aber auch das G2 nicht. Also da machst du schon ein bisschen Abstrich. Was ganz neu ist, und ich kann mir das jetzt noch nicht so ganz genau anschauen, aber es ist das erste iPhone mit einem Apple-eigenen Modem. Sie nennen das C1. Und das ist das 5G-Modem. Und bis jetzt sind die iPhone-Modems immer von Qualcomm gekommen. Und jetzt sind sie, ich glaube, schon lange sind sie dran, um das eigene Modem zu entwickeln, dass sie halt weniger abhängig sind. Ich weiß nicht, ist es nicht auch günstiger, effizienter, was weiß ich. Und das ist jetzt das erste iPhone, also vor dem normalen 16, wo das C1-Modem hat. Ob das jetzt besser ist, das wird man dann sehen. Im Vorfeld hat man so ein bisschen gelesen, die erste Generation könnte auch noch ein bisschen schlechter sein als die Qualcomm-Modems. Weil, ich meine, Qualcomm macht natürlich schon relativ lange Modems und ist spezialisiert darauf. Ein Vorteil vom neuen Modem ist aber anscheinend, dass es die Akkulaufzeit verlängert. Also, ich glaube, es ist relativ effizient. Es sieht ein bisschen aus, als ist es ein bisschen ein Versuchsballon für Apple. Man kann jetzt mal das neue Modem da ins günstige iPhone verbauen und schauen. Funktioniert das gut? Muss man irgendetwas nachbessern? Und dann kommt es wahrscheinlich im Herbst dann auch in die normalen iPhones, also 17 und 17e. 17 und 17 Pro, Entschuldigung. Genau, was kostet der Spass? Ich habe vorher gesagt, in grossen Anführungszeichen Budget-iPhone, weil das kostet jetzt neu 629 Franken. Das ist deutlich mehr als das alte iPhone SE gekostet hat, das eingeführt worden ist. Selbst ist noch bei 499, also 500 Franken gewesen. Oder nein, sogar auch weniger. Entschuldigung, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Schnell... Nein, 429, excuse. Also 200 Schutz mehr.
Das ist krass, ja.
Das kostet 200 Schutz mehr, also wirklich etwa 30%, könnte man sagen, Preissteigerung. Jetzt kannst du natürlich sagen, gut, es hat auch mehr Sachen drin, eben grösse OLED-Display und so, aber es ist ja auch nicht mehr 2022, sondern 2025. Also ich finde schon, die haben jetzt da recht.
Was ist das nächste Bessere? Was zahlst du nicht?
Darf ich, vielleicht hast du gerade schon Recherchen gemacht, weil ich habe diesbezüglich Recherchen gemacht. Also du zahlst, zumindest bei uns, zahlst für das normale iPhone 15, normale Edition, nicht Pro, genau den Preis.
Genau, also das Letztjährige. Ja.
Das Letztjährige, ja.
Ja. Und das ist, ja, eben, das Problem ist immer ein bisschen, da muss man schauen, dass man Äpfel mit Äpfel vergleicht,
ja, ja.
Pun intended, weil es sind immer die offiziellen Äpfelpreise und dann hast du den Marktpreis, der sinkt dann mit der Zeit. Und iPhone 15 ist natürlich schon relativ lange draussen und Apple passt die Preise schon auch irgendwann selber offiziell an, aber der Marktpreis fällt meistens noch stärker. Also die offiziellen Preise sind das iPhone 16e, eben 629 Franken, das iPhone 15, der offizielle Preis, den du jetzt noch kaufen kannst bei Apple, ist 729 Franken, also 100 Stutz mehr. Und das iPhone 16, also das aktuelle, normale iPhone, kostet 849 Franken. Also 220 Franken mehr. Und das ist schon relativ nah zusammen. Und wie der Flo sagt, oder wenn du jetzt die tatsächlichen Marktpreise anschaust, am Anfang ist es wirklich so, da ist der Apple-Preis auch der Marktpreis. Also das wird bei uns auch 629 Franken kosten. Und ich sehe nicht ein, warum jemand... Ja, mal, es hat einen Grund, warum du das jetzt für 16e kaufen, nämlich wenn du die Apple Intelligence Features unbedingt willst, weil das 15 hat noch einen schwachen Chip.
Aber Leute, die das Telefon nehmen, sind nicht da die Bleeding Edge Leute, die sich für genau. AI interessieren.
Ja, das ist das, was ich einfach finde, hey, das iPhone SE, wo halt dann auch Technik von vor 2 Jahren drin hat, das stört die Menschen, die das kaufen, auch nicht.
Ja.
Die wollen gerne ein iPhone. Jetzt, ich denke da an meine Eltern, nicht, dass sich meine Mutter das nicht könnte leisten, aber sie will halt ein iPhone, weil sie irgendwann einmal ein iPhone 5 gehabt hat, das war ihr erstes Smartphone, gewesen, und jetzt halt dort draus kommt. Und wenn der jetzt irgendein Android-Ding in die Hand wird drücken, wäre sie vollkommen überfordert. Darum will sie das iPhone haben. Aber jemand wie meine Mutter möchte einfach nicht 7 oder 8 oder auch nicht 650 Stutz für das Handy ausgeben. Und genau für die Leute wäre eigentlich das, oder ist das iPhone SE bis jetzt gesehen, die 3 Generationen, die es bisher gegeben hat, wo du halt verhältnismäßig immer noch viel zahlt hast, aber genau eben so 400 Stutz so halt, oder 450, genau so das, was du halt ausgegeben hast.
Du hast noch gar nicht über Grösse gesagt, es ist ja auch nicht klein. Früher ist doch das auch eher ein kleineres.
Stimmt, das habe ich vergessen, das ist auch gestorben. Das kleine iPhone ist auch noch gestorben mit der Generation.
Also man muss sagen, es ist ja nicht das Mini, sondern...
Nein, es ist nicht das Mini gewesen. Das SE ist einfach das letzte offiziell erhältliche iPhone noch gewesen, wo ein bisschen kleiner gewesen ist. Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher, wie viel... Ist das 4,7 Zoll gewesen?
Ich glaube,
aber
Shape bis 8.
Genau, weil das Problem ist natürlich, du kannst nicht so eins zu eins...
Nein, eben, die Aussenmassen immer alles...
Richtig, weil du hast ja beim alten SE hast natürlich noch den Home-Button gehabt, wo dann unten und oben ist dann noch fetter gewesen, ohne die Notch. Das heisst, es ist nicht so viel kleiner gewesen. Also, das alte hat ja ein 4,7 Zoll Display gehabt und das neue hat jetzt 6,1 Zoll. Das mal so vorweg. Aber beim Alten hast du halt noch oben und unten mehr gehabt. Also ich könnte es jetzt gerne anschauen.
Aber es ist sicher grösser. Es ist sicher grösser.
Ja. Es ist definitiv grösser geworden. Also alle, die halt so die kleinen Handys gerne gehabt haben, die sind bei Apple mittlerweile schon je länger, je mehr einfach aufgeschmissen. Weil es gibt jetzt, glaube ich, wirklich... Ja, es gibt nichts mehr unter 6,1 Zoll. Also das ist das kleinste iPhone, das du kannst kaufen kannst. Ist 6,1 Zoll. Ist jetzt einfach so.
Ja, ich glaube, der Marktanteil, der stirbt wirklich einfach langsam weg. Respektive wird umerzogen. Umerziehungsmaßnahme. Ist das nicht irgend so im George Orwell 1984 geredet?
Ja. Aber sehr aktuell.
Ich habe mich auch umgewöhnt, oder wie? Eben.
Aber ich finde auch, also ich finde, es ist wirklich relativ teuer. Ich habe das Gefühl, es überschreitet die Schmerzgrenze von mehr Leuten als vorher. Eben so 600 Franken ist halt schon... Ah.
Ich verstehe die Überlegung dahinter aber wirklich nicht so ganz, weil die iPhone verkauft sich ja eigentlich gut und dann, wenn du es weiss machst, dann hast du das Gefühl, dann versuchst du jetzt irgendeinen anderen Markt noch ein bisschen zu bedienen und irgendwie scheint das so eine Wischi-Waschi-Lösung zu sein. Das begreife ich wirklich nicht so ganz.
Ich finde,
grenzt sich zu wenig ab.
So der MagSafe noch fehlt und so, es ist einfach so ein bisschen... Jetzt kannst du sehen, es gibt schon Leute, die einfach sehr, sehr wenig brauchen, die einfach ein iPhone wollen, wie Flo sagt. Jemand, einfach ein iPhone will und einfach das günstigste... Für die Person kann das schon das Richtige sein, wenn du jetzt nicht viel fotografierst zum Beispiel. Ich meine, die Kamera ist völlig okay, du hast einfach nur eine.
Aber dann kaufst du lieber das ältere. Also dann,
oder? Ja. Du kaufst lieber das ältere, das stimmt. Im Moment würde ich ja sagen, kaufst du das 15, ja.
Oder weißt du, wenn die Technik 16. so ähnlich ist, eben bei diesen Leuten in der Regel würde es als 14 nicht noch tun. Weißt?
Das gibt es aber jetzt offiziell nicht mehr, das hat es eingestellt. Also das kannst du jetzt noch Restbürste, wirst du jetzt noch kaufen. Aber
das wird auch noch das Willi supporten.
Ja, ja, klar, supportet auf jeden Fall.
Also dann ist es einfach, weil man es verlangen kann und weil man so darauf hofft, dass man mehr Gewinn machen kann. Weil die Leute, die ein bisschen wenig daraus kommen, die gehen gleich einfach irgendwo in den Shop rein. Und dann ist halt das, was es hat. Und das 15 hat es vielleicht schon gar nicht mehr. Und dann duckst halt das.
Ja, also das 15 gibt es noch offiziell. Okay. Also wird offiziell noch weiterverkauft. Aber ich denke, es hat schon, weißt du, sie haben natürlich irgendeine Zielmarge. Oder sie haben gewisse Herstellungskosten und sagen, so, auf das schlimmer, 50% drauf, whatever. Und du hast natürlich schon mit dem neueren Chip und so, einem OLED-Display, es ist sicher teurer in der Herstellung als das alte. Und ich, wenn du jetzt das quasi innerhalb vom Line-Up anschaust, dann du hast die 100 Franken Preisunterschied zum normalen 15. Und dann, wenn du das vergleichen Spec für Spec, weißt, dann hat es einen besseren Chip, dafür hat es nur eine Kamera und so weiter. Yeah. Dann macht das schon irgendeinen Sinn. Aber einfach so vom Konsument ausdenkt, bin ich doch ein bisschen beim Flo und sage, hey, es ist einfach teuer.
So viel
zu dem.
Okay, ja, gut. Mal schauen, wie sich dann das wird verkaufen und ob es dann. Ich habe das Gefühl, jetzt wirklich die Kleinen sind jetzt einfach gestorben. Das scheint mir jetzt. Apple auch nicht mehr die Firma zu sein, die dann einfach mal ein kleines bringt, damit sie. Wahrscheinlich andere haben ein breiteres Line-up und könnten dann vielleicht gleich einfach mal aus Lustig, Jubiläum, was weiß ich, wieder mal ein kleines Telefon bringen. Samsung mit ihren 20 Telefon pro Jahr kannst du einfach wieder mal ein kleines reinstreuen. Aber beim iPhone, bei Apple habe ich jetzt wirklich das Gefühl, da wird einfach kein mehr kommen. Dann. Außer eben, das Gerüchteküche, das Flip, das dann soll wie ein Buch sein.
Also du meinst, dass das Faltbare, wo da, ob das kommt?
Glaubst du nicht?
Ja. Yeah. Also.
Man munkelt next 26 oder so, oder? Ich kann jetzt, glaube ich,
ja, aber weißt du, man munkelt schon lange. Also es ist wirklich... Man munkelt, das erste faltbare Samsung ist, glaube ich, 2018 gekommen.
Das ist schon so lange her.
Ich glaube, ja.
Krass.
Und weil ich weiss, dass der Launch vom ersten faltbaren Huawei, das habe ich noch getestet und das ist, da bin ich in Quarantäne gewesen. Das heisst, das ist halt jetzt auch schon 4,5 Jahre her.
Eben, aber dann wäre es doch langsam an der Zeit, oder nicht?
Ja, es ist halt die Frage, ob Apple eine ähnliche Meinung hat wie ich, nämlich, dass das der Sprung nicht geschafft hat.
Eben,
das faltbare Zeug interessiert. Jetzt interessiert es doch keine Sau mehr. Am Anfang ist das cool und lässig gesehen und ein paar leisten sich das noch wie Samsung, die einfach so reich sind. Und
ich habe das Gefühl, es flippt noch am ehesten. Habe ich den Eindruck. So rein vom, wenn ich unterwegs bin, sehe ich tatsächlich nie... Muss es stimmt. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal ein normales Falt gesehen habe.
Voll.
Hingegen die Frauen, es sind wirklich eigentlich immer Frauen, die ein Flip-Phone haben. Das sehe ich hier und da.
Ja, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist auch, oder das ist auch, mittlerweile hat es auch ganz brauchbare Aussendisplays. Mhm. Ich habe auch mal eins getestet von Motorola letztes Jahr oder vorletztes Jahr und so. Das sehe ich. Okay. Halt, das kommt aber auch von den Club-Handys. Aber die grossen Foldables, ich glaube, das steht.
Ja, gut. Mal schauen, ob sich dann wird Lügen strafen in einem Jahr oder in zwei. Oder dann wir streiten einfach ab, was wir gesagt haben. so ein bisschen die Realität verleugnen, das würde ich auch gerne Ubisoft. Bei denen läuft es aktuell nämlich nicht so. Ich habe da schon länger mal eine Story gemacht, aber es gibt immer wieder Neuigkeiten, wo man das Thema eigentlich wieder aufgreifen kann. Jetzt hat es gerade vor wenigen Wochen hat's wieder Entlassungen gegeben bei Ubisoft und sie haben das Studio in Deutschland, wo Siedler gemacht hat und auch Anno eigentlich, also mein Sepp kommt immer noch, aber sie haben es dicht gemacht und dort 65 Leute entlassen, genau in Düsseldorf.
Aber gell, also das Team, das Anno macht, ich bin mir ganz sicher, der Artikel gelesen hatte, den Tepi macht. Ich glaube, die sind noch dort.
Ja, genau, weil das Game kommt auch noch. Aber das ist mal irgendwas, ich hatte noch mal gesehen, so den Durchblick, aber das sind mal, die sind alle mal zusammen gewesen, in einem Studio, darum. Aber genau, ich glaube einfach der Teil, wo die Siedler gemacht hat, die sind jetzt entlassen worden, weil das Letzte ist ja wirklich auch riesig gefloppt, New Alliances, neue Allianzen hat es geheißen. Und ja, darum haben wir gedacht, mal Zeit, um da mache ich das Ganze mal anschauen, wie die eigentlich einen recht guten Aufstieg und recht eine interessante Geschichte eigentlich auch erlebt haben und wirklich mal einen Höhenflug haben. Und in der letzten Zeit geht es einfach bergab. Und ich finde das sehr lustig, was dann der Chef trotz aktueller Lage immer noch so für Zukunftspläne oder Strategien festhält, wenn man das Gefühl hat.
Hast du eigentlich herausgefunden in deiner Recherche, ob es Ubisoft oder Ubisoft ist?
Ich habe es wieder vergessen, aber sie haben das selber mal gesagt. Das stimmt, das hätte ich noch nachschauen. Sie haben mal irgendwo an einer, ich weiß nicht, ob es an einer Pressekonferenz war, aber an der E3, irgendwo haben sie es mal selber gesagt, wie man es okay ausspricht. Und ich weiß es aber jetzt auch wieder nicht
mehr. Also, was sind deine Meinung dazu?
Ich würde sagen, ist Ubisoft wahrscheinlich. Ja. Das ist das, was ich am meisten höre. So. Darum tönt es für mich am natürlichsten irgendwie.
Ich meine, den Namen kann ich sonst vorweg nicht. Der kommt ja von Ubiquitous und universell. Oder? Also Ubiquitous heisst universell und Soft ist für Software. Darum Ubisoft.
Macht Sinn.
Darum,
das ist Ubisoft.
Dann ja, genau, aus dem Ablauf wäre es Ubi, ja, das stimmt. Das sage ich hingegen nie Ubisoft. Gut, wir sagen auf Deutsch Ubisoft, oder?
Ja, ja, das ist sicher falsch, oder? Weil es ist weder
Ubi!
Sie kommen weder aus Deutschland noch sonst.
Ja. Also. Ja, genau, aber eben, das Ganze hat schon vor recht langer Zeit angefangen. Das sind ja Ubisoft eben sind fünf Brüder gewesen, die das Ganze eigentlich angefangen haben in der Bretagne, so einem kleinen Kaff. Eben nicht mit unbeugsamen Gallier, sondern einfach mit der Familie Guillemot, wo Landwirtschaftsgüter verkauft haben und haben dann einfach gemerkt, dass dort die Margen immer kleiner werden und von den Sachen, die sie verkauft haben. Und dann haben sie schon dort angefangen, dann erweitern, haben dann auch von Musik-Series und so die Landwirte verkaufen und dann halt auch Games. Und dort haben sie dann eben relativ gleich mal gemerkt, hey, der Importeur von England, der verlangt ja einfach das Doppelte. Machen wir das doch einfach selber. Und dort hat das eigentlich schon angefangen, so Geschäfte machen mit selber importieren und dann verkaufen. Hey, das ist auch so geil, am Anfang haben sie wirklich aus einem Schloss in der Bretagne haben sie geschafft. Wirklich ein Schloss.
Und aber schon geil, von Landwirtschaftsgütern direkt zu Games.
Ja, ja, recht lustig.
Super.
Und haben dann angefangen, das importieren und haben dann gleich eben auch angefangen, weil sie gefunden haben, wir müssen Dinge selber in Software machen. Oder? Damit, wir wissen ja, was läuft, probieren wir es selber. Und ihr allererste Game war Zombie gewesen. Also ohne IE, einfach Zombie. Und auch nicht Zombie U. Das Game ist dann nämlich sozusagen der Nachfolger, der dann für die Wii U erschienen ist. Und Zombie ist einfach so ein Horror-Game gewesen, mit so vier Charakteren, die du gesteuert hast, wo sich natürlich am George R. Romero im Horrorfilm inspiriert hat, Night of the Living Dead. Oder ist dort schon ein anderer draussen gewesen? Ich weiss jetzt gar nicht. Vermutlich ist dort schon der nächste draussen gewesen. Der hat ja nicht nur einen Zombie-Horrorfilm gemacht. Genau, den Durchbruch haben sie dann aber natürlich gehabt mit dem Jump'n'Run, wo der Tommy sicher sehr Freude hatte, nämlich mit Rayman.
Also der beste Spiel von allen Zeiten.
Ja,
das ist gut. Super gewesen, dann ja gespielt, ja.
Ja. Ja. Ich bin immer Team Rayman und Team Mario in den 90er. Das hat mich viel mehr fasziniert. Ich weiß auch nicht, wieso. Einfach die Welt ist einfach so schön gewesen, so märchenhaft und irgendwie.
Schön farbig und.
Ja, farbig, genau. Und so detailliert, das habe ich bis zum
Überdruss gespürt. Ist das nicht auch ohne Gliedmaß?
Ja, genau.
Genau. Ja, sogar von Rayman habe ich auch so eine Mathe-Version gespielt, weißt du, so, wo die Rechenaufgaben lösen musst. Und dann den richtigen Weg müssen wählen, je nachdem, auf was für ein Resultat du bekommst. So, alles habe ich gespielt.
Du bist fest verprügelt worden in der Schule.
Nein, wie cool war, wie ich Rayman gespielt habe. Okay.
Und nicht Super Mario, das stimmt. Ja. Dort war das PlayStation 1 Game. Jetzt war auch eines der Launch Games, offenbar. Ich kann mich da nicht mehr erinnern. Ich habe sicher auch gespielt. Auf der
ich war schon PC-Gamer, also auf dem PC gespielt, Rayman 2.
Ich habe auf PC und PlayStation gespielt. So ein grosser Fan bin ich gewesen.
Das ist eine gute Sache. Genau, das war wirklich eines von der grössten Erfolge, wo neben der Michel Ancel, was dann auch anders darüber zu erzählen gibt, aber der hat das ist vor allem der Schöpfer von dem.
Ist der ist nicht verwandt mit den Guillemots, der ist einfach
der ist wirklich einfach im Fall als 16-Jähriger, oder der ist mega jung, hat er dort bei denen angefangen, schaffen, also eigentlich ganz, ganz verreckt. Und er hat dann einfach die Idee gehabt, weil das irgendwie so eine Kindheitserinnerung gebunden war, hat er die Idee gehabt, hat ihnen das vorgestellt und sie gefunden, ah ja klar, das machen wir, voll geil. Und hat sich dann auch als Erfolg ausgestellt und eben hat er dann eine Serie gegeben,
die... Also seine Kindheit, wo er noch keine Gliedmassen hatte. Hey,
ich weiss auch nicht genau, was du bekommst. Ich finde auch gerade. Aber die Serie hat sich jetzt bis heute über 20 Millionen Mal verkauft. Hat natürlich auch einige Games gegeben. Und ich habe irgendwie im 96 haben schon den Börsengang gehabt und dort hat es schon angefangen mit dem, was sich da so bis heute durchzieht, haben dann relativ gleich, also 1998 haben sie schon 1000 Mitarbeitende gehabt. In verschiedenen Ländern wie Shanghai, also Städte Shanghai, Montreal, Mailand, Casablanca,
Barcelona. Also dann auf der ganzen Welt.
Ist wirklich krass. Also die, und sie haben dann auch relativ früh schon auf den Internetzug aufspringen und haben dann Gameloft gegründet. Das kennen vielleicht auch noch viele so von eben Mobile Games. Und auch Free-to-Play-Games. Und es ist ja lustig, die haben dann wie mehrere Firmen gegründet und haben dann die Firmen wiederum haben dann einen Teil von diesen Firmen aufgekauft. Komisch irgendwie Firmenspielerei, aber jedenfalls hat sich dann durch das Aktienkapital können vermehrfachen. Ich komme auch nicht ganz daraus, wie das wirtschaftlich funktioniert, aber sie sind offenbar Geschäfte machen, die wissen, wie das läuft. Jedenfalls aus dem ganzen Geld haben sie dann, weil sie wollen, so vor allem in die USA expandieren, haben sie relativ schwierig gefunden, Fuß zu fassen. Und haben dann eben sich die Firma hinter Tom Clancy Rainbow Six, also Red Storm, haben sie sich gekauft. Und die haben eben auch natürlich die Rechte gehabt. Und dann hat dann das Ganze angefangen mit all diesen Tom Clancy, Splinter Cell, Ghost Recon.
Oh, ich erinnere mich.
Eben Rainbow Six und so. Splinter Cell habe ich auch noch spannend gefunden, das habe ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist ja am Anfang ist es ein Xbox-exklusives Game gewesen. Und sie haben dort auch wirklich so die volle Leistung ausnutzen, die halt die anderen Konsolen dort nicht hatten. Und
Beleuchtung ist hure krass, ja, das kann ich mich noch erinnern.
Der hure Schatten ist so krass gewesen. Das ist und du hast und ich weiss noch, dass langsame Laufen mit irgendwie, weil ich also auf dem PC gespielt und dann hast du wirklich mit dem Mausrädchen, hast deine Laufgeschwindigkeit, weißt du, hast irgendwie auf 10 Stufen gehabt. So. Das ist ja geil gewesen.
Ach,
das ist natürlich mit dem Analogstick sicher einfacher gewesen. Aber ja, das hat krass ausgesehen. Von dem könnt ihr jetzt auch mal wieder. Hört man einmal wieder, dass mal ein neues kommt. Das ist nämlich auch schon recht lange her.
Ja, da ist doch ein Remake ist doch offiziell in Arbeit, oder? Ist es nicht offiziell? Ich weiß nicht. Aber genau, das
Remake
ist so etwas,
von Splinter Cell 1, oder was?
Ja. Okay. Ah, nicht gedacht, aber ich schaue schnell nach. Aber das ist, genau, das ist so ein Spiel, wo man immer wieder irgendwie gehört, es könnte irgendetwas kommen, aber es
kommt dann nie, ja. Und, aber eben, sie haben jedenfalls dort dann auch schon ein bisschen Marken ausschlachtet, in dem Sinne, haben es immer lang gemacht, eben möglicherweise zu lang. Aber das war 2002 gewesen. 2003 ist dann auch eines von meinen damals Lieblingsgames rausgekommen, nämlich Prince of Persia, The Sands of Time, wo ja auf dem 2D-Game aufgebaut hat, jetzt aber 3D war. Und da habe ich huere geil gefunden.
Ja, ich auch.
Das habe ich leider verpasst.
Das ist ein Nostalgiefest, ist es da, wo all die Games aufzählst.
Splinter Cell ist übrigens wirklich ein Remake offiziell in Arbeit, aber man weiß nicht,
wenn das ist. Ich könnte jeden Hit brauchen. Was ich auch noch spannend fand, dass sie sich sie haben so eine Bildungssoftwarefirma gekauft und dann haben sie auch Recht an Myst auch noch bekommen. Also Prince of Persia Recht haben sie durch das bekommen, aber auch Myst. Bin nicht ganz sicher, ob heute das immer noch sie rausgeht. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl nicht, bin mir nicht ganz sicher. Ja, und eben nachher haben dann aber schon die ersten Flops, da Beyond Good and Evil ist auch rausgekommen, weil das so ein hat sich dann zum, so Indie, oder so zum Keimtipp gemausert, aber einfach, es ist nicht ein Verkaufserfolg war, sondern wirklich so der richtige Flop. Sie haben dann auch mal den Namen noch geändert von eben Ubisoft. Ist ja getrennt geschrieben gewesen. Haben sie dann das mal das Logo geändert und mittlerweile ist ja ein Wort Ubisoft. Dann, ja, auch noch interessant gefunden, das hat sie auch so ein bisschen begleitet, immer die feindlichen Übernahmen. 2004 hat offenbar der Yves Guillemot, der CEO, hat wirklich einen Anruf bekommen von EA. Und die gesagt, hey, wir haben übrigens 20% von eurer Firma gekauft. Einfach so, FYI. Morgen geben wir denn das bekannt. Und natürlich bei Ubisoft ein riesen Schock. Haben das Gefühl gehabt, ja, scheiße, jetzt kommen da die EA-Tölpels und dann machen unsere Kultur kaputt. Und EA hat aber offenbar gar keinen Plan gehabt, was sie überhaupt machen mit dieser Firma. Und sind mehr einfach, weil das so die Zeit von den Firmenfusionen gewesen. Also eben Squaresoft hat sich mit Enix zu Square Enix zusammengelegt und Vivendi Games hat mit Activision fusioniert, oder zu dem heutigen Activision Blizzard. Und dann haben sie wie ein Nachsehen gehabt, EA, und hat dann schlussendlich die Firma nicht übernommen und über die nächsten Jahre hat Ubisoft die auch wieder zurückgekauft, die Aktien. Und hat dann übrigens auch von Vivendi hat's auch mehrfach so Übernahme wirklich dort auch Versuche gegeben, wo Ubisoft sich dagegen gestellt hat, recht lang. Und ja, ich habe so den Eindruck gehabt, der prägendste Moment, das bin ich auch sicher, das ist recht vermutlich auch gewesen, oder ist 2007 gewesen, wo Assassin's Creed das erste rausgekommen ist. Mhm. Und obwohl, haben ihr das echt gespielt, das erste?
Das Assassin's Creed?
Das erste, ja.
Absolut.
Im Nachgang irgendeines, ja, aber nicht, was es rausgekommen.
Hast du es gut gefunden, Flo, was rausgekommen ist?
Hey, es ist halt etwas ganz Neues gewesen, so die Bewegungen und die Steuerung und wie der können springen und klettern und so, das hat mich schon noch fasziniert.
Gell?
Und auch so das Kampfsystem hat mich schon... Als Game selber habe ich ehrlicherweise nicht mehr so wahnsinnig viele Erinnerungen. Ich weiß nur, dass es halt so Zeitsprünge... Also es hat nicht Zeitsprünge gehabt, sondern du bist ja eigentlich immer nur auf dem Ding gelegen mit dem Kabel im Hirn. Und
ja, so ein Computer, so irgendwie... Yeah. Genau. Ich weiß einfach
doch, noch... Ich weiß, also es ist etwas mega Neues gewesen und ja. Mega... Ja.
Weil ich mag mich auch erinnern, ich war dort noch im Studium, in der WG, und das war eines dieser Games, wo man wirklich, dort hat man die Leute zusammentrommelt und die sind alle schauen. Weil das wirklich einfach krasser aussieht als praktisch alles andere. Das war wieder mal eines von diesen Games, wo, wie du sagst, ey, kein Game hat so realistische Bewegungen gehabt und einfach so eine Welt so eine schöne gemacht. Aber eben, es war noch, wie soll man sagen, ein bisschen ein Prototyp gewesen, und mit dem nächsten, dann finde ich, ist ja gerade eine Trilogie eigentlich, das 2, oder?
Mhm.
Mit dem Ezio Auditore, und die sind, ich würde sagen, dort haben sie dann wirklich den Durchbruch gehabt. Und dabei ist eigentlich ursprünglich ein Prince of Persia Game gewesen, also einfach der Prototyp, den sie gebaut haben, und sie haben dann aber gefunden, hey shit, okay, aus dem müssen wir irgendwie etwas anderes machen. Und haben dann das Assassin's Creed Game daraus gemacht. Und eben dort ist es noch relativ klein gewesen, also weißt du, so ist noch kein Open World Game gewesen. Dort, das hat sich ja angefangen mit dem Ubisoft, mit dem Far Cry 3. Das ist auch ursprünglich, hat das erste Far Cry hat ja deutsche Bude, also Crytek gemacht, oder, wenn es mir recht ist, die auch Crysis gemacht haben. Und mit dem 2 haben sie es dann verkauft. Und das 3 ist dann sozusagen, das hat das Fundament gelegt. Das typische Open-World-Game haben die auch alle huere gefeiert, Far Cry 3. Mit dem was, genau. Mit dem,
ah ja, genau, das war das gewesen. Ah, krass, das ist... Ah, das ist... Ah, fuck.
Did I tell you the blablabla of the insanity? Was heißt, the definition of insanity.
Ja, genau.
Das war lustig. Dort ist doch der Voice Actor, ist ein bisschen zu fest in die Rollen eingestiegen. Der hat irgendwie immer so Social Media Zeug gepostet. In dem Outfit von dem, und hast das Gefühl, geil, du brauchst mich mal in Abstand.
Das ist der Dings, das ist der Nacho aus Dings.
Breaking Bad.
Ja, yeah, genau.
Ah, der Schauspieler.
Ja, ich glaube, das ist doch der, ja.
Ah, ja. Ja, aber das genau dort. Spielt,
so
ja, aber einfach dort ist so die. Es hat eine riesige Spielwelt gehabt. Du hast eben so viele Nebenmissionen haben dort schon angefangen, wie eben Zeug sammeln, um irgendwie dein Portemonnaie vergrößern, mit mehr Geld hast können tun. Oder irgendwie halt deinen Munitionsgurt und einfach schon die 1000 Nebenmissionen. Und sie sind auch dort schon ein bisschen verschmolzen. Du hast nämlich auch so einen Funkturm gehabt, wo du geklettert bist, damit das Gebiet freischaltest.
Okay, das ist wirklich so in dem Fall der Anfang von all dem, ja. Typischen Ubisoft.
Also eben dort, das haben sie wiederum schon bei Assassin's Creed abgeschaut, weil die dort haben das ja von Anfang an gehabt. Und dort hast du schon gemerkt, okay, jetzt verschmelzen die Games ein bisschen. Und eben, ich finde, eben dort hat schon recht früh angefangen, wie das... Die sind alle 2 Jahre, glaube ich, rausgekommen, die Far Cry Games. 2 Jahre später schon der 4. Teil und ist genau gleich gewesen. Hat mir auch noch gut gefunden eigentlich, aber schon wieder das Gleiche gewesen. Und dann ist ja dann gerade noch das Far Cry Primal gekommen, wo dann, glaube ich, die Karte vom 4 oder vom 3, vom 4 benutzt hat, aber einfach in so Steinzeit-Ding. Das habe ich hingegen eigentlich noch witzig gefunden.
Das ist eine lustige Idee, ja.
Hast du auf dem Säbelzahntiger können rumreiten und so. Ja, noch geil gefunden. Aber es ist schon genau das Gleiche eigentlich nochmal gewesen. Ja, und dann ist das gekommen, wo Assassin's Creed bis heute eigentlich ausmacht. Nämlich, es hat sich zu einem Rollenspiel entwickelt, zu einem Open-World-Rollenspiel mit dem Assassin's Creed Origins 2017. Wo du wirklich halt neue Waffen und so gefunden hast, hat Skilltrees gegeben.
Ist es nicht das erste, was so abartig riesig war? Oder ist es schon früher so gewesen?
Nein, das ist wirklich das Origins, ist wirklich mit Abstand das
größte. Origins, ja, genau.
Origins.
Origins, ja.
Das ist, ich meine eben, es ist, hat die grösste Welt, ich glaube, bis heute. Das Origins.
Ah ja, okay.
Black Flag hat die Größe.
Also aber vor allem Assassin's Creed oder ja. Und all die Games ever.
Nein. Und Black Flag hat die Größe, aber das ist natürlich mit dem Meer.
Ja.
Das ist halt wie sich schwierig zu zählen. Mhm. Aber,
Black Flag war mein Lieblings
mit ja, von vielen, ja. Das ist, ja. Und, ja. Aber eben dort hat auch so der Map Barf, wie man es auf Englisch sagt, angefangen. Und einfach, wirklich, einfach, du machst Karten auf und es hat wirklich einfach hunderte von Icons. Einfach, es ist zugemüllt mit, du kannst etwas machen, dort etwas sammeln, da etwas holen, dort Questgeber.
Ich habe tatsächlich halt gerade am Wochenende Assassin's Creed irgendwie im Game Pass Odyssey mal angefangen. Völlig zufällig und es hat man einfach so schnell abgelöscht. Einfach überall Icons und es ist so mittelmäßig alles.
Odyssey, das ist in Griechenland.
Mir gefällt das Setting total, aber es ist alles so. Die Schauspieler, also so Dialoge sind so holzig irgendwie. Und es ist einfach alles so Durchschnitts. Es ist so.
Ja, also. Ja, es ist halt eben eine Geschmackssache. Ich habe das auch noch gut gefunden, aber mir hat dort dann auch schon die generischen Quests haben mich dort schon sehr auf Nerven, wirklich wieder irgendwie hilft da dem Typ seine Chef einsammeln und das hat wirklich mega viel und es hat mega oft die gleichen. Oder du kommst auf Insel zu Insel und es hat mega oft genau die gleichen Quests gehabt. Und da habe ich auch nicht verstanden, wie das gewisse Leute so mega gefeiert haben. Also wie man über das kann hinwegsehen kann. Aber eben, ich glaube, das ist Geschmackssache. Gewisse Leute lieben einfach das Checkbox-Zeug. So.
Ich glaube, ja, die Masse hat es anscheinend gern, oder? Weil sonst hat man die Formel nicht über 15 Jahre lang irgendwie weiterentwickelt und immer wieder verwertet und irgendeinen Grund hat. Und ich habe das Gefühl, eben, sobald man umschaltet und so eine Franchise zu einem jährlichen oder zweijährlichen Ding macht, wird es halt einfach zu einem Massenprodukt, das du produzierst. Und es hat wenig zu tun mit der ursprünglich kreativen Version, die du mal hast, sondern es wird halt einfach, es muss jährlich erscheinen, es muss nach einer gewissen Formel folgen. Und das ist mit Assassin's Creed und mit Far Cry passiert irgendwie.
Aber es zeigt sich eben schon auch jetzt, dann später, ich glaube, außer Call of Duty und die Sportgames kann das eigentlich niemand. Also das sind die einzigen, wo es ja wirklich auch Erfolg hat, oder? Weil die Assassin's Creed, die haben ja dann auch angefangen, Pausen einzulegen. Sie haben ja wirklich lang, jedes Jahr ist ein Assassin's Creed rausgekommen. Und eben früher sind sie ja so 25 Stunden lang gewesen. Und eben, ich habe nachher nachgeschaut, bei Origins sind es dann etwa 50 Stunden gewesen. Bei Origins, genau. Bei Odyssey schon etwa 85. Bei Valhalla sind es eher 100 Stunden. Also das ist absurd, oder? Das ist einfach immer. Und das macht ja das Game teurer, oder? Und sie haben dann zwar dort auch gesagt, beim Valhalla, das ist einfach das letzte Assassin's Creed, der grösste Launch aller Zeiten, Assassin's Creed Launch, und haben aber eigentlich nie, ich habe keine Zahlen mehr gefunden, sie haben am Anfang gesagt, 1,8 Millionen Einheiten die erste Woche, nachher aber keine mehr. Und 17 Studios mittlerweile arbeiten weltweit an dem Assassin's Creed. Mit etwa 2000,
nur Assassin's Creed?
Ja, mit etwa 2000 Mitarbeitern.
Bitte mal, ist klar, oder? Wenn du in dieser Frequenz und in diesen Grössen produzieren willst. Aber es ist halt wie so Fließbandarbeit. Und das einfach für dich. Ich verstehe den Reiz schon. Das ist ja meistens, es ist ja visuell immer schön und es ist immer so eine völlig andere Welt. Und du willst so den Drang dort einzutauchen. Ja. Den habe ich auch immer, wenn ich das sehe. So, ah, geil, Valhalla, Wikinger, dies,
the
das,
History Odyssey, Porn, oder?
Ja, die, wirklich. Und das, aber dann nachher immer, jedes Mal, wenn ich eins aufmache, bin ich enttäuscht. Jedes Mal.
Ja, aber wir können am Schluss dann noch zum Neuesten, wo dann gleich kommt. Ja, aber jedenfalls nachher ist dann schon mal, ich würde sagen, dort hat sich herausgetragen, dass nicht alles glatt läuft in dieser Firma. Da ist die grosse Skandalwelle gekommen, 2020, mit eben toxischer Arbeitskultur. Da hat ja viele darüber berichtet, über sexuelle Belästigungen, Missbrauchsvorwürfe, wo wirklich auch Führungsmitglieder betroffen hat. Sie haben dann auch gewisse rausgestellt und so, aber mehr oder weniger eine interne Untersuchung hat dann eben laut ihnen dann gleich gesagt, zeigt, dass es nicht wirklich viel Problem gibt. Dass, sie haben dann schon gesagt, dass sie glauben Besserungen und so, aber es hat sich, wie man so gehört, eben glaube gleich nicht so entscheidend viel da. Dann auch über den Raymond-Schöpfer, eben der Michel Ancel, hat es auch so, also dort mehr Vorwürfe, einfach so toxische Arbeitskultur, es einfach offenbar ganz mühsam müssen sein, mit dem zusammenzuschaffen. Aber eben mittlerweile hat man ihn schon wieder als Berater angehört. Für
das ist auch eine komische Geschichte, ja. Der ist ja nachdem, wo er freigestellt wurde, hat er ja irgendeinen Zoo gegründet. Irgendeinen privaten Zoo.
Oh Mann.
Tiger King Vibes.
Sag nicht. Oh, das ist auch etwas gewesen.
Ganz eine komische Geschichte. Ja.
Hey, und auch der Sohn vom CEO, oder der Charlie Guillemot, ist auch ein Unternehmen verloren, weil der dort für Tom Clancy's Elite Squad, also ein Mobile-Ableger vom. Das war ein bisschen der Division doch irgendwie gewesen, aber ich habe es nie gezockt. hat dann einfach, sind ich glaube ein Video gemacht, also ein Werbetrailer, wo sie einfach alle Black Lives Matter Demonstranten sozusagen als Verbrecher angestellt haben.
Aha, mit der Symbolik quasi verändert ja. haben, weil so unglücklich gewählt ja. ist.
Jedenfalls ist dann auch zurückgetreten und genau, und dann haben sich aber wirklich auch die Flops einfach gehäuft und dort fängt es dann so richtig an zu scherbeln. Also sie haben ja wirklich ein riesen Portfolio eigentlich, wenn man die Titel anschaut, sind das hunderte pro Jahr, wo halt jeder Re-Release und so steht da drin, aber die haben grundsätzlich haben die abgenommen in den letzten Jahren und man hat sich immer mehr fokussiert auf Far Cry, Assassin's Creed, Ghost Recon, Rainbow Six und ja, Just Dance, wo immer rauskommt. Watch Dogs, wo es auch schon 3 Games gibt, aber hat man jetzt auch schon 4? Nein, nicht 4. 3 gibt es
sicher. Ja, 1, 2 und Legion, oder?
Legion, ja, stimmt. Ja. Ja.
Aber also sagen, du bist Legion auch der Legion, du findest schon super. Oder?
Ja, aber Was ich nicht verstand.
Ich glaube, das Problem ist aber, wie ja. bei allem, es ist auch eines von denen, oder? Das ist ja, die sind so zusammengeschmolzen. Das Assassin's Creed, ja, genau. Far Cry und Watch Dogs sind eigentlich die gleichen Games in einem anderen Kleid. Und ich glaube, da gibt es einfach irgendwie hast du die Sättigung dann, oder? Mhm.
Ubisoft hat halt einfach immer, also sehr häufig, tut mich ein kleines Problem, dass es relativ schnell repetitiv wird.
Mhm.
Das ist genau, und er wird es noch so übergreifend repetitiv, oder? Ja. Also, wenn du sie im Game erlebt hast, hast du im nächsten Game auch erlebt, so der Gameplay-Loop und mit dem Freischalten vor Map und auch die Nebenquests und so. Das ist wirklich so das übergreifende Problem irgendwie.
Ja, genau. Eben dann, genau, zwischendurch haben sie dann noch eben das Blue Byte gekauft, eben die Macher von Siedler, wo sie jetzt halt wieder eingestellt haben. Und genau,
also die, ja. letzte grosse Bastion ist Anno.
Ja, genau, das scheint noch zu laufen. Ja.
Das ist wirklich noch. Ja. Das ist auch ein eigenes Studio, glaube oder? Also,
ich. Genau, und ich weiß einfach auch nicht. Genau, also die haben es dort jetzt eine Studio-Zusammenlegung gegeben und darum hätten das auch zu ihnen gehört. Ich weiß aber auch nicht, das wird jetzt auch nicht ein riesen Seller sein.
Nein, klar, also ich glaube schon viel, aber nicht. Ja. Also für ein Strategiespiel sicher, also Aufbaustrategie ist es sicher. Sehr, ja. sehr gut, aber Aufbaustrategie inmitten von der anderen Genre ist ja. natürlich klein.
Ja. Und eben nachher haben sie sich auch noch Massive Entertainment gekauft, schwedisches Studio 2008, und die haben so die 2 Division gemacht. Die sind ja recht erfolgreich gewesen, auch zum Teil mit Startschwierigkeiten, aber die sind dann echt gut gelaufen. Und die haben dann aber letztes Jahr das Star Wars Outlaws rausgebracht, wo ja wirklich eigentlich auch ein Flop war, obwohl jetzt mittlerweile Ubisoft wieder sagt, ja, langfristig wird es dann schon ein Erfolg sein. Ja, das mag schon sein, aber
bis jetzt. Trotzdem, ja, mit Star Wars als Brand und auf allen Plattformen, Konsolen und PCs erhältlich und dann irgendwie.
Das ist krass, oder?
Im Launch-Zeitraum nur 1 Million knapp schaffen, das ist nichts für so eine Brand. Das ist krass.
Ja, ich habe auch gefunden, das ist also genau, das zeigt eben einfach, dass selbst grosse Marken dir nicht helfen, oder? Weil das Gleiche ist eigentlich passiert vor einem Jahr mit dem Avatar Frontiers of Pandora. Hey, ich meine, das ist einfach gekommen gegangen und ich glaube, außer der Luca hat es niemand gespielt. Der hat auch vermutlich als Einzige auf der Welt das Outlaws durchgespielt. er wird immer noch voll bedient. Ja, und ich meine, ich weiss auch noch, mit dem Luke habe ich das Far Cry 6, glaube ich, gestreamt. Und das ist also unterirdisch gewesen. Und da habe ich nicht einmal. Weißt du, manchmal hast du ja auch noch Bock auf die blöde Simple Action Open World, aber das ist mir auch relativ schnell verleitet. Dann letztes Jahr ist Skull and Bones rausgekommen, das, wo unendlich in der Entwicklung war. Hey, das läuft.
Quadruple-A-Game.
Ja, genau. Ja,
genau, der CEO hat es als Quadruple Game betitelt. Ich weiß auch nicht wirklich. Ein Fettnäpfchen ist das Nächste. Das läuft immerhin noch. Das ist schon mehr als jetzt noch ein paar andere Games kann behaupten. Aber eben, es hat so eine Metacritic-Wertung von 59. Also.
Ah, was? So schlecht habe ich nicht gewusst. Ja.
Ich meine, letztes Jahr ist X-Defiant da ein Multiplayer-Shooter rausgekommen. Ist schon wieder eingestellt worden. Und die Server laufen noch bis Juni, aber fast 300 Leute sind schon entlassen worden. Dann, ich weiß nicht, kennt ihr noch Hyperscape? So ein Battle Royale Game von Ubisoft. Nein. Das hat, glaube ich, schon irgendwie 2 Jahre überlebt. Ist aber auch wieder eingestampft worden. Die Crew hat sich ja auch nicht, also man ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, aber hat halt auch wieder den zweiten Teil auch nicht anknüpfen an den ersten. Und dann hat es dort noch, es gibt ja jetzt einen Klag, der läuft, weil sie die Server abgestellt haben vom ersten. Und
ah ja, stimmt, ja.
Und ich meine, Ghost Recon, das eine, dann war noch gut, das Open World, und dann das Breakpoint, das letzte, das hat ja nachher dann so die, die NFTs, genau, hat das dort gehabt, weil Ubisoft ist ja immer bei allem dabei, was man kann machen. Und dann hast du dort können so Helmen und so Zeugs kaufen. Und ich glaube, das war ein riesen Flop gewesen. Und vor allem hast du einfach...
Sie waren doch auch grosse Supporter von Stadia. Sie mit allen Games auf Stadia gewesen, weil sie das Gefühl hatten, es ist die Zukunft und jetzt unterstützen wir.
Ja, selbst ist wenigstens nicht irgendwie, soll man sagen, so ein Sellout. NFT, das assoziiert man schon wieder einfach, da willst du jetzt einfach abkassieren und das andere, Das finde ich auf eine Art gut, ist mir dort, ist eigentlich cool, oder? Aber ist natürlich nicht rausgekommen. Mhm. Schade wiederum auch so Immortals Phoenix Rising, habe ich nicht ein schlechtes Game gefunden.
Das
auch so Open World, aber so mit griechischen Mythenfiguren. Ist aber auch gefloppt. Roller Champions, eigentlich auch noch so witzig, so mit so Rollschuhen, Fight Game, ist auch ein Flop gewesen. Hey, und eben, mittlerweile hat das Unternehmen 21'000 Mitarbeitende.
Das finde ich unglaublich.
Also das ist verdammt viel. Und eben gleichzeitig ist so der Börsenwert ist einfach absolut crashed. Ich habe jetzt mal schnell den Aktienkurs angeschaut. Höhepunkt ist im Juli 2018 gewesen. Dort hat eine Aktie über 100 Euro, ich weiß jetzt gerade in Euro, über 100 Euro gekostet. Stand heute sind es noch 11 Euro. Also das hat einfach mal 90% vom Wert verloren. 90%! Und ist in dieser Zeit sicher gewachsen an Mitarbeitenden. Also das ist natürlich...
Hey,
super GAU.
Also so viel, was machen all die Leute? Das ist, wenn Entlassungen, das ist ja, Entlassungen sind immer schlimm und so, aber ich habe das Gefühl, Ubisoft wird es gut tun, auf einen Bruchteil runterzuschrumpfen von dem, was sie jetzt sind, weil das, jetzt ist es einfach so ein riesen Konstrukt, das irgendwie nicht funktioniert. Zum Vergleich, ich habe schnell nachgeschaut, PlayStation hat 12'000 Mitarbeitende. Also, weißt, mit all den Studios, die sie haben, mit der Hardware-Dings, die sie haben, 12'000 und Ubisoft schafft es fast auf doppelt so viel. Nintendo hat 7'700 Mitarbeitende. Es ist doch unglaublich. Es kann doch nicht sein, dass Ubisoft über 20'000 Mitarbeitende
hat. Das ist aber auch, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum die finanziell so Probleme haben.
Ja. Absolut, ja, klar. Also, weil als Investor, ich würde die Aktie da... nicht mit dem Besen anlangen. Also das ist wirklich das.
Sie haben 45 Studios, oder?
Auf der EA, wo man vielleicht noch besser kann vergleichen kann, weil sie keine Hardware haben. 13'700. Also, aber eben, das ist ja komplett andere Sphären, wo Ubisoft drin
ist. Also eben, mittlerweile haben sie auch schon viele Leute entlassen. Vielleicht sind sie jetzt nur noch bei 18'000. Aber es wird immer noch sehr viel haben. Und jetzt Zukunft, eben, es sieht nicht so rosig aus. Momentan ist schon, man hat den Eindruck, alles steht und fällt mit dem neuen Assassin's Creed Shadows, wo ja im, ich weiß nicht gerade, welchem März, Ende März, glaube ich, kommt es raus, erscheinen soll. Und ich meine, Previews haben halt auch wieder so getönt, same. Oder? Es ist nicht irgendwie, man hat das auch gewusst, das nächste Assassin's Creed soll offen, wo wirklich mal etwas Neues machen. Und das ist jetzt nochmal eins, ein klassisches. Hey, und ich frage in einem Jahr, wo Ghost of Yotei auch noch rauskommt, oder?
Ja, das ist
so ungünstig, oder?
Ja, das wird. Jeder wird es dann mit dem vergleichen, genau später. Aber Ubisoft, ich habe gerade gesagt, sie zeigen sich zuversichtlich jetzt. Oder kommunizieren sie auch. Singen 300'000 Vorbestellungen haben und
dass es
etwa auf dem Niveau ist von früheren Assassin's Creed Games und so. Sie reden sich schön. Mal schauen, wie es dann zum Launch aussieht. Hey,
ich bin auch nicht sicher, ob das langt. Also weißt du, das
ist aber Kosten sind ja gestiegen, oder? Das ist das Problem. Also wenn du die ganze Zeit noch viel mehr Leute hast, die daran arbeiten und dann hast du einfach gleich viel verkauft, das ist dann wie nicht ein Erfolg.
Und das langt vielleicht einfach gar nicht das. Also weißt du, was ist denn das nächste Grosse? Oder? Also, ich habe das Gefühl, die brauchen ja pro Jahr sicher mindestens zwei richtige Seller, oder? Also ich weiß auch nicht, wie viel. Darum, es gibt auch immer wieder die Übernahmegerüchte und mittlerweile sind sie auch offen. Das ist auch neu. Früher haben sie immer das alles abgewehrt und jetzt und eben, sie haben 15% vom Unternehmen gehört, aber irgendwie 20,5% von der Stimmrecht. Also sie haben immer noch die Mehrheit und die nächste Firma dahinter ist Tencent. Mit 10%.
Okay, ja.
Und, aber Tencent hat an sehr vielen Orten Beteiligungen, ohne dass sie einmal so eigentlich je Übernahme. Ich glaube, die haben einfach überall ihre Finger drin.
Mhm. Ja.
Darum keine Ahnung, ob die wirklich interessiert wären zum Kaufen. Das Geld hätten sie sicher.
Ganz bestimmt.
Ja. Zum Schluss noch, was ich wirklich einfach auch geil gefunden habe. Es kann auch sein, dass das einfach, vielleicht ist das mehr für die Aktionäre, aber ich finde es schon fast peinlich. Aber der Yves Guillemot, das kann man nicht aussprechen als Schweizer. Sagt, ja, das sagt alles super und man setzt weiterhin den Fokus auf ihre grossen zwei Standbeine und das sagen Open World Adventure und Live Service Games. Und da hast du einfach schon das Gefühl, also, du blendest einfach die Realität aus. Also, es ist wirklich, du bist richtig dick im Schlamm drin und findest so, unser Ziel ist weiter vorwärts zu fahren. Ich verstehe es nicht wirklich. Aber ich meine, das sind die, sie haben ja nichts im anderen im Angebot. Vielleicht musst du das einfach so sagen.
Ja.
Aber, hey, ja. Genau, das ist
Ubisoft. Ist mir alles gleich, hauptsächlich das Anno kommt noch. Dann kann das von mir aus sterben. Das
und Beyond Good and Evil 2 ist auch noch gekommen. Das ist 2008 angekündigt worden. Ich hoffe, das wow. kommt dann noch irgendein.
Ich weiß nicht. Ja, wir werden es sehen. Genau, in ein paar Wochen kommt dann das Assassin's Creed. Und, ja,
das wird sicher eine spannende Zeit, ja, genau, wie, ja. Sich das wird entwickeln und wie schnell sie werden sagen, dass es ein Flop ist und hinter der Erwartung und wie schnell sie dann verkauft werden.
Ich meine, wenn
es... Es ist gar nicht die Frage, ob es verkauft wird. Es ist nur die Frage,
wie schnell. Wie schnell.
Ja, ja.
Ich meine, sie wird, du weißt einfach, ob es ein Flop ist, weil wenn das gut läuft, wird es sagen. Das
ja,
ist einfach
ja,
so.
Ja, ja, genau.
Und wenn du nichts hörst im ersten Monat, dann ist es wohl eher ein verhältnismäßiger Flop. Ja, du, mal gucken. Also komm, wir gehen doch mal noch eins weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Du, Samuel, hast Queer gesehen. Ich kann mir vorstellen, um was es geht, aber sag es doch trotzdem.
Ja, der Name ist Programm. Aber zuerst ein Disclaimer, damit ihr das Review ein bisschen einordnen könnt. Ich bin ein riesen Daniel Craig-Fan. Und darum muss man das Review also durch die Brille vielleicht dann anschauen. Und zwar einfach, weil der Daniel Craig für mich so eine moderne Version von Männlichkeit verkörpert. Weil er irgendwie... Er ist James Bond und er ist trotzdem auch wie so gleichzeitig stark und verletzlich sein und er nimmt sich auch selber nicht so ernst. Ich finde es sehr positives Männlichkeitsbild, das er verkörpert. Und ich führe das schnell ein bisschen aus, weil es ist dann relevant für Queer, für den Film. Und so Daniel Craig, sein Storybogen von seiner eigenen Karriere, der schließt sich da auch wieder so ein bisschen. Der hat nämlich ganz am Anfang, früher hat er auch schon so ein paar weirde Filme mitgespielt. 1998 hat er einen Homosexuellen gespielt in Love is the Devil. Dort ist es um den französischen Maler Francis Bacon gegangen. Und das ist also ein ganz struben Film. Und er hat einfach auch so eine weirde Rolle dort. Und dann hat er ja so, ist er so in das Bond in die Schiene reingefahren. 2004 hat er Layer Cake gemacht. Das kennen vielleicht viele auch noch. Genau, so ein britisches Gangsterdrama, ein klassisches. Und das ist wie so ja, die Vorbereitung wahrscheinlich gewesen auf seine James-Bond-Rolle und darum hat er die dann wahrscheinlich auch bekommen, sage ich jetzt mal. Und eben dann ist er jetzt lange der James-Bond gewesen, Daniel Craig, und ich habe immer gefunden, seine Interpretation ist so die erste, die sich von der übertriebenen Souveränität so ein bisschen verabschiedet hat. Früher ist James-Bond ja immer, der hat nie etwas falsch machen können, unverwundbar gewesen, immer cool und nie verletzlich. Und er hat wieso das anders interpretiert und ich habe das super gefunden. Das ist natürlich eine kontroverse Meinung. Aber im Vergleich habe ich dann gefunden, die alte James Bond hat eigentlich gewirkt, als hätten sie einen Minderwertigkeitskomplex, den sie überkompensieren wollen, indem sie so übercool sind. Oder? Und das hat mir immer gefallen. Und jetzt nach dem letzten James Bond-Film, wo er jetzt ja offiziell aufgehört hat, hat man irgendwie gemerkt, jetzt der Daniel Craig, der macht jetzt nicht einfach weiter wie andere ehemalige James-Bond-Schauspieler. Dort hatte ich immer so ein das Gefühl, zum Beispiel beim Pierce Brosnan, der hat sich dann so ein bisschen ausgeübt auf dem, irgendwie einfach ein paar anspruchslose Filme gemacht, also Mamma Mia oder irgendwelche Action-Komödien, einfach so ein bisschen die gleiche Rolle weitergespielt und ja, ein bisschen Geld abkassiert noch mit dieser Bekanntheit. Und der Daniel Craig macht das nicht, das hat man auch schon gemerkt. Er macht die Franchise da Knives Out mit oder der Privatdetektiv gespielt und dort ist auch schon so, hat er recht eine andere Rolle, finde ich, ist so ein bisschen exzentrisch und einfach überhaupt nicht der James Bond. Und wo sich das auch gezeigt hat, sich das recht stark gezeigt hat, habe ich gefunden, er hat, wo er aufgehört hat in James Bond, nachher hat er so, ist er in so einem Werbespot auftreten für Belvedere Vodka, Werbespot vom Taika Waititi produziert, den kennt man vielleicht. Und dort ist er wirklich so, er ist so in ein Auto reingestiegen, als James Bond in Anführungszeichen, weißt du, so Anzug, coole Miene, ein bisschen verschmitztes Lächeln. Und auf der anderen Seite ist er ausgestiegen wieder und dann hat er plötzlich so eine Lederjacke angehabt, so ganz anderen Gang drauf gehabt und ist ein neuer Mensch, ein neuer Mann. Und dann ist er so, so komplett, so wirklich so richtig duntig, ist er so durch das Hobby durchgetanzt. Und es ist so geil gewesen, weil es einfach so selbstironisch und lustig war. Und jetzt macht er eigentlich den Bogen wie fertig und spielt halt in Queer einen schwulen Mann. So. Und ich glaube, das der Film ist wirklich, das ist der Albtraum von jedem Macho, wo sich so das sexistische Männerbild von den alten James Bond Filmen klammert hat und Daniel Craig halt so abgespeichert hat als James Bond. Und jetzt musste er ihm queer anschauen und er spielt einfach einen schwulen Mann. Und so richtig, richtig schwul. Also. So. Und auch recht explizit zum Teil. Aber ich finde es das super, dass er so wandelbar ist. Also um was geht es im Queer? Daniel Craig spielt den William Lee. Das ist ein US-amerikanischer Autor, der in den 1950er Jahren nach einer Drogenrazzia in seiner Heimat in New Orleans ist auf Mexico City geflüchtet. Und dort lebt er jetzt so den offenen, schwule Lifestyle. Da gibt es irgendwie so eine Subkultur. Amerikanische, also US-amerikanisch betriebene Bars und ganz viel offene Homosexualität und so College-Studenten. Es ist so eine Parallelwelt halt in Mexiko. Und der Lee ist eigentlich immer, also ist auch so ein Exzentriker und ist fast permanent, ist er entweder betrunken oder high oder beides. Man weiß es nämlich nicht so genau. Und er baggert halt ständig dann so junge Männer an, so College-Studenten und versucht irgendwie die ins Bett zu bekommen. Und ja, ist so ein bisschen eine tragische Figur schon am Anfang. Ein bisschen verzweifelt hat man das Gefühl. Und er lernt dann den Eugene kennen eines Abends. Eben so ein junger, weiß gar nicht, ich glaube Ex-Soldat. Und verliebt sich dann in den. Und der Eugene lässt sich dann auch auf das ein. So ein bisschen widerwillig. Und sie haben dann auch Sex. Und es gibt wirklich auch recht explizite Sexszenen drin. Also nicht, du siehst nicht wirklich Geschlechtsteil und so, aber es ist schon sehr... Ja, also.
Ja. Sehr, ja.
Es ist sehr suggestiv. So. Und der Eugene erwidert dann aber so am Lee seine Liebe nicht richtig. Er lässt sich auch von ihm ein bisschen finanzieren, alles zahlen. Und es gibt so die seltsame Beziehung. Und der Lee überredet dann den Eugene, um ihn nach Südamerika zu begleiten, weil er will dort nach Yache suchen. Yache ist heute unter Ayahuasca bekannt. Ja. Das ist so eine psychedelische Drogenpflanze, da kannst du glaub, kannst irgendwie so einen Tee draus brauen oder so und das dann trinken und dann hast du halt einen Trip. Genau, und er sucht die Pflanze, weil er hat gelesen, dass das, also in den 1950er Jahren, er hat gelesen, dass die eine telepathische Fähigkeit bleibt. und das wäre für ihn wichtig. Weil
also wann spielt der Film?
In den 1950er Jahren, also Anfang 1950er Jahren, also Nachkriegszeit, oder? Und er will das, damit er so kann in seine Gefühle ausdrücken kann, weil er halt früher so verklemmt ist und immer noch lernt, so das. Genau, das ist so die Story. Die ist jetzt nicht mega komplex, würde ich mal sagen. Aber ich habe den Film recht gut gefunden, weil er ist einfach, er fängt so einen Vibe irgendwie gut ein und er fühlt sich selber an wie so einen Rausch. Also auch cinematografisch ist es irgendwie gut gemacht. Und ich will jetzt so keinen schlechten Einfluss sein, aber ich finde, der Film, der paart sich sehr gut mit etwa 3 Bier. Also ein bisschen etwas trinkst du so und dann schaust, dann, das passt irgendwie zusammen, dann hast du so ein leichtes Räuschchen und der Film ist auch noch ein bisschen Rausch, das hat mir irgendwie gut gefallen. Und es ist eine tragische Geschichte, es ist eine gute Geschichte, eben einfach nicht wahnsinnig komplex. Ich finde, Daniel Craig spielt hervorragend und eben auch, weil es einfach so eine komplett andere Rolle ist, als man sich gewöhnt ist. Ja, und der Film hat auf Rotten 77% bekommen von den Kritikern und 66% vom Publikum. Das überrascht mich jetzt nicht so. Man kann sich natürlich vorstellen, warum. Oder?
Ja, klar.
Also Daniel Craig, der in Schule spielt, da kommen natürlich gewisse Leute und finden das gar nicht gut. ich persönlich würde mir jetzt auch nicht eine mega, mega gute Wertung geben, aber so ein 7 von 10, sage ich mal. Das ist kein Meisterwerk für mich. Es passiert mir für das ein bisschen zu wenig.
Aber und man in unserem System 3 oder 4 von 5 Sternen.
Oh.
Das ist jetzt wichtig. Du musst entweder rauf oder abrunden.
Nein, rauf. Für das finde ich den 4. 4 von 5 Sternen, doch. Weil, auch wenn er kein Meisterwerk ist, ich finde, und eben, ich kann auch niemandem versprechen, draussen, wenn ihr jetzt schaut, dass ihr ihn gut findet. Ich denke, der polarisiert ein bisschen. Aber ich prophezei mal, dass einem der Film nicht wird egal sein wird. Und das finde ich heutzutage schon fast das Wichtigste. Dass er nicht einfach so in dem Einheitsbrei verschwindet, was sonst überall läuft.
Oder? Hashtag das Marvel.
Genau. völlig etwas anderes. Oder? Und es lebt halt von den Dialogen, es lebt von dieser Stimmung, von dieser Welt und die ist wirklich gut eingefangen. Ja, also ich bleibe Daniel Craig-Fan, auch nach dem Film. Ich finde, du siehst einfach, der Mann hat einfach Spass an seinem Job. Das ist so. Der macht irgendwie gute Sachen. Hey, ja, 2 Stunden 17 Minuten geht er und läuft seit letzter Woche im Kino Queer.
Cool. Also, könnt ihr schauen. Und zocken haben wir auch noch 2 Sachen. Darum gehen wir über ins Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Du, Domi, bist zu den Piraten übergesegelt in Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii.
Und ja, genau.
Und lohnt sich das?
Absolut genialer Titel wieder mal von dem Studio, wo sich jedes Jahr vornimmt, die längsten Titel zu wählen, die man kann machen kann. Wahrscheinlich sind sie knapp am Limit von dem, was man darf eingeben auf den Plattformen.
Ich würde sagen, das maximale Zeichen.
Ja, genau. Sie nutzen das aus. Und wir haben vorhin über Assassin's Creed Black Flag geredet. Und dass ihr das so toll hat gefunden und wenn ihr das geil hat gefunden, dann wäre das vielleicht auch etwas für euch. Es ist ein waschechtes Piraten-Game. Es ist zwar ein Teil von Like a Dragon / Yakuza-Serie, die ja seit mittlerweile 20 Jahren existiert und wo eine riesige Crime-Drama-Saga dahinter ist. Aber Pirate Yakuza in Hawaii kann man gut spielen, ohne dass man je ein anderes Game von denen gespielt hat, weil es ist eine abgeschlossene Story, wo klar, wenn man die Geschichte kennt von den anderen Games, dann findet man die Verbindungen und so, aber man kann es auch ganz gut geniessen, ohne irgendeine Ahnung zu haben von dieser Welt. Um was geht's? Ich spiele Ex-Yakuza, der Goro Majima, der ist bekannt aus dem Hauptspiel.
Ja.
Dort hat er so ein Psychopath gewesen, dort, wo jeder Angst davor hat. Aber so ein lieber Psychopath. Er war nie ein ganz Bösewicht gewesen, sondern ich habe gemerkt, da ist so ein bisschen Herz dahinter. Aber der ist einer von den Hauptcharakteren gewesen. Und der wacht jetzt auf in Hawaii und hat keine Erinnerungen mehr. Also komplette Amnesie. Und darum eben kann man das Spiel gut spielen, ohne dass man vorher irgendetwas gespielt hat.
Weil kannst eine komische Rückblende hat die ganze Zeit.
Ja, genau. Kannst dich gut reinversetzen in ihn, weil du hast auch keine Ahnung, was los ist. Und auf jeden Fall, durch eine Verkettung von komischen Zufällen wird er zum Pirat in Hawaii. in Hawaii gibt es anscheinend eine Piraten-Subkultur. Es gibt wirklich Tausende von Leuten, die sich als Piraten verkleiden und mit alten Schiffen lossegeln.
Das ist heutige Zeit sonst, oder?
Ja, genau, spielt in moderner heutigen Zeit, ja. Aber es gibt Piraten in Hawaii, ja. Das ist anscheinend so.
Hat man einfach nie gesehen bisher.
Aber es gibt kein Bier.
Es gibt kein Bier, wieso?
Ah ja. Das ist ein Song.
Ja.
Was ist das?
Ja, den musst du jetzt leider vorsingen, Flo.
Ja.
Nein, es gibt ein Lied, das heisst, es gibt kein Bier auf Hawaii.
Ja. Ja, okay, kenne ich nicht. Ich war noch niemals auf
Hawaii. Piraten trinken auch Rum.
Rum, ja, genau, das ist sowieso. Wo bin ich gewesen? Genau, Piratensubkultur, Leute, die als Piraten verkleidet auf Inseln reisen und Schätze suchen und sich gegenseitig bekriegen um die Schätze und du wirst Piraten-Captain und hörst, dass es da irgendwo einen legendären Schatz gibt in den Gewässern von Hawaii und den gehst du natürlich suchen. Und mit auf dieser Reise sind zwei wichtige Leute, ein Ex-Pirat, der Jason Rich heisst er. Oh, geiler Name. Und sein Sohn, der Noah, der ist irgendwie 9 oder so, und dann nimmst du einfach mit auf dein Piratenschiff. Und der kommt näher mit und tut die Piratenkämpfe, steht nebendran und schaut zu, wie sich Leute niedermetzeln mit Säbeln und wie sie sich wegschießen mit Kanonen und so. So
gute Voraussetzung so, fürs Weiterleben.
Genau, wunderschön nimmt man so ein kleines Kind mit. Und sie noch aus irgendeinem Grund haben sie einen kleinen Baby-Tiger, der bei ihnen lebt, und der kommt da mit und der kämpft dann auch mit ab und zu.
Natürlich.
So. So, genau. Und nachher, was machst du in diesem Spiel? Du bist viel auf deinem Schiff unterwegs und es sind so wie 5 oder 6 oder noch mehr, ich weiß gar nicht auswendig, offene Spielgebiet mit ganz viel Wasser, verschiedene Inseln, und die Inseln kannst du besuchen und auf den Inseln gibt es Schätze. Die Inseln sind aber nicht offene Spielgebiete. Du gehst auf die Insel mit deiner Crew und dann tust du ein paar Piraten vermöbeln, bekommst Schatz und gehst weiter. Das ist so ein bisschen das Piraten-Gameplay, und zwischen den Inseln gibt es auf dem Meer natürlich ganz viele feindliche Piratenschiffe, die dich die ganze Zeit angreifen. Und um die gegen die können zu wehren, hast du Kanonen auf der linken und rechten Seite vom Schiff, und vorne hast du noch ein Maschinengewehr, wo du die anderen Schiffe kannst abschießen, und die Kanonen und Maschinengewehre kannst du natürlich upgraden. Ich habe am Schluss Laserkanonen gehabt. nicht echte Kanonen, sondern einfach so Laserwaffen auf der Seite, wo ich einfach feindliche Schiffe wirklich so in Sekunden schnell ja können zu Tripods verarbeiten. Und der Majima kann auch, der steuert das Schiff die ganze Zeit, aber er kann sagen, okay, das steuere ich mal nicht, sondern laufe auf dem Deck um, und dann kann er so einen Raketenwerfer führen und die feindlichen Schiffe mit dem Raketenwerfer bewerfen. Also wirklich komplett einfach durchdreht und fernab von jeglicher Realität oder Logik. Und ich muss noch zugeben, mir war es am Anfang ein bisschen too much gewesen, weil es hat wirklich sehr wenig mit dem Crime-Drama zu tun, was du sonst kennst von der Serie. Was auch in Japan spielt, normalerweise, und wo ein bisschen dunkler ist, ein bisschen ernster teilweise so. Aber mit der Zeit, wo dann so ein bisschen die Verbindungen sich auch zur Yakuza-Welt, habe ich es dann mehr können akzeptieren, dass es halt jetzt einfach auch die Piratenwelt gibt, die einfach absolut fernab von jedem Sinn und Logik ist. So.
Aber ich glaube, spielst du auch vermutlich eher auch eben so völlig gesondert eigentlich, oder? Du hast ja schon gesagt, es hat glaube Bezug zu der restlichen genau. Serie, aber ich glaube, wegen dem spielt man es nicht, oder?
Ja, ja, genau. Es ist wirklich einfach ein nettes Side-Adventure. Und zwischen diesen Piraten-Dings, wo du auf dem Meer unterwegs bist und Inseln tust plündern und Schätze tust suchen, wird es ein bisschen traditioneller vom Gameplay her. Es hat zwei Spielgebiete. Eins kennt man schon aus dem Vorgänger, Honolulu. Einfach eine relativ grosse Stadt, die zu Fuss erkunden. Dort hast du Nebenmissionen, die serientypisch sehr, sehr absurd sind. Hauptmissionen, du kannst Sachen sammeln. Eine neue Crewmitglieder findest du dort. Und es hat ein neues Spielgebiet. Madlantis heisst es. Das ist so eine Bucht oder so ein Untergrund. So wie eine Hölle, einfach so in einem Berg auf offenem Meer, wo sich alle Piraten von der Region treffen, um zusammen zu saufen, um sich zu bekriegen. Es gibt so ein Piratenkolosseum, wo es dann so eben die Meeresschlachten gibt, wo du kannst teilnehmen kannst. Und eben dort du schon ganz viel, wie in den früheren Teilen, in Echtzeit kämpfst du gegen Piraten kämpfen, also mit deinen Füßen, mit Säbeln, mit dem Revolver. Und das fühlt sich dann so an wie früher. Es ist halt wirklich so die mega over-the-top chaotische Kämpfe, und hier hat es noch ein paar neue Elemente, das ist zum Beispiel so ein Enterhaken, der recht geil ist, weil halt jeder Pirat muss haben, oder? Und mit dem kannst du dich über das Schlachtfeld bewegen, ein bisschen schneller als sonst. Unterwegs findest du dunkle Instrumente, die kannst du auch im Kampf benutzen. Dunkle Instrumente sind so wie magische Artefakte, wo dann irgendwelche Gottheiten kannst herbeischwören. Das ist zum Beispiel so eine dunkle Geige, und mit dieser Geige tust du irgendeinen Hey herbeischwören, wo dann deine Feinde angreift, während du das Dose verbrüggelst und so.
Das sind echte Instrumente, ich hätte
es sind wirklich echte Instrumente. Er hat Geige okay. Führen und spielen während dem Kampf. So. Und dann kommt plötzlich ein Hey. Ja, genau.
Okay, cool. Dort noch Klamauk.
Ja, sehr. Und das ist eben auch etwas, wo ich mir so denke, es ist echt vielleicht ein bisschen too much. Also so verrückte Sachen hat es in den 2 Vorgängerspielen auch gehabt, aber dort sind die over-the-top-Sachen erklärt worden, damit dass der Hauptcharakter einfach eine Psychose hat und in der Vergangenheit zu viel gamet hat und sich die Sachen alle vorstellt. So die Spezialattacken und so, die passieren nicht wirklich echt und das ist alles in seinem Kopf. Aber hier ist es so wie, Ja gut, es kann vielleicht auch sein. Er hat Amnesie, er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen, keine Ahnung.
Ich meine, es gibt auch Piraten auf Schiff mit Laserwaffen.
Ja gut, ja. Aber es ist alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen viel, aber sehr, sehr lustig. Ich würde so Leute empfehlen, die sonst Yakuza mit dem nichts anfangen können. Einfach wenn man auf Piraten und so Zeug steht, dann wird man sicher Spass mit dem haben. Und es ist schon billiger, es ist nicht Vollpreis. Es gibt nicht, wie viel ist es bei
uns? Hey, aber wie ist das Pacing? Ich habe beim letzten, auch aus Zeitgründen nicht weitergespielt, aber mich hat damals ein bisschen, weißt du, bist damals immer sehr viel rumgelaufen, ja. Und du ständig so, hast fast wie im Slalom müssen durchlaufen, nicht hast du ständig kämpfen,
ja.
Weil dort ist es ja rundenbasiert gewesen. Wie ist das da?
Also es hat eben auf dem Meer wird ständig angegriffen von gegnerischen Schiffen und auch auf Honolulu und in Atlantis wirst du eigentlich auch ein paar Schritte wirst von jemandem abpufft und musst nicht kämpfen. Also dem hat sich nicht geändert. was ich finde, im Vergleich zu anderen Spielen, also es ist auch ein kürzes Spiel als die normalen Yakuza-Spiele, Like a Dragon-Spiele. Ich habe jetzt 25 Stunden gebraucht, aber wenn man all die Nebensachen nicht macht, schätze ich mal, kann man so gut in 15 bis 20 Stunden durchspielen. Zum Vergleich, das letzte Mainline-Game war schon so ein 50-60 Stunden-Spiel gewesen. Das ist bedeutend kürzer. Und ich hatte das Gefühl, ich war viel schneller overleveled gewesen, weil ich viele Nebensachen gemacht habe. Darum sind die Kämpfe auch recht schnell durchgegangen. Ich habe dann irgendwie gefunden, ich hätte mir sogar ein bisschen mehr Challenge gewünscht irgendwie. Oder es hat sich wie falsch angefühlt, so viele Nebensachen zu machen, weil ich gewusst habe, dass ich dann einfach sehr stark werden. Aber das eben, muss ja auch nicht schlecht sein, weil dann kommt man schneller voran. Also es ist allgemein sicher ein viel schnelleres Spiel als die früheren.
Das ist dann witzig.
Genau.
Ja, geil. Like a Dragon, Pirate, Yakuza in Hawaii. Eben geht es für
ab PC, heute für alles.
PlayStation, alles.
Switch, PS5, Switch PS4 auch, Xbox Series X, Xbox One und PC.
Switch auch?
Switch nicht, nein.
Ah, okay.
Vielleicht für Switch
2. Switch 2, ja. Die könnte es gut nachliefern. Also komm, dann habe ich auch noch eins, wo ich jetzt gemeint habe, geht es auf Switch, aber jetzt bin ich gerade nochmal skeptisch, weil es technisch so beschissen läuft. Darum Lost Records, Bloom and Rage, das ist das neueste Game von Don't Nod, die Life is Strange gemacht haben. Aber oh. Das erste Life is Strange, also nicht das letzte. Das letzte Game von Don't Nod ist das Banisher's Ghost of New Eden. Also die haben echt mehr...
Stimmt, das habe ich leider verpasst. Das habe ich gerne mal drin spielen. Es hat irgendwie noch spannend ausgesehen.
Ja, die haben sich recht von dem klassischen Adventure-Game, weil Life is Strange ist ja wirklich ein Adventure-Game. Die haben ganz andere Sachen noch gemacht. Vampire
habe ich gespielt, ja genau. Wie hast du das gefunden?
Das
habe ich
echt geil gefunden.
Das ist schon lustig, gell?
Auch ein bisschen behäbig und so, aber hat mir gepasst, ja. Und also es ist jetzt Don't Nod Montreal, aber besteht aus vielen Mitarbeitern von dem Originalteam offenbar. Und eben ist auch wieder ein Adventure-Spiel, springt immer zwischen zwei Zeiten hin und her. Das eine ist 1995, wo so vier Teenie-Mädels die lernen sich dort kennen, werden so dicke Buddies und gehen dann zusammen in den Wald und machen Scheissdreck. Und das Gleiche, parallel 27 Jahre später treffen die sich wieder, weil sie so ein geheimnisvolles Paket bekommen haben, wo halt irgendwie steht, das ist für Bloom and Rage. Bloom and Rage war der Name von ihrer Band, die sie damals gegründet haben. Und den kennt natürlich niemand, weil sie sind ja eine Teenie-Band waren. Und dann weisst du einfach schon relativ klar, okay, irgendwas ist dir passiert. Und sie dann in der heutigen Zeit versuchen sozusagen wieder zusammenzusetzen, was dort genau passiert ist, weil es ist halt so lange her.
Geil, hure geile Prämisse.
Was ich aber gerade von Anfang an völlig beknackt finde, das verdammte Päckchen würdest du sofort aufmachen.
Also ich mache es nicht auf.
Ein kleiner Spoiler. Es sind zwei Teile, oder? Der nächste kommt dann im April, der zweite. Sie haben das Paket noch nicht aufgemacht.
Was?
Und ich meine, das ist einfach absurd. Also auch wenn ein abgeschnittener Kopf drin ist, dann würdest du das einfach aufmachen. Also stattdessen überlegen sie, was drin ist und was sie genau gemacht haben und warum ihnen jemand das Päckchen schickt.
Ah, okay.
Da muss man ein bisschen darüber hinwegsehen. Aber das andere ist im Fall eigentlich recht, also ich finde es recht cool gemacht. Die 1995 Welt ist dann auch optisch viel farbiger als, es wird immer recht blass fast, wenn sie in der heutigen Zeit sind. Das andere halt wie so die 90er Jahre Traum von deiner Kindheit. Und genau, das
war ein buntes Zeitalter, die 90er.
Ja, eben. Und genau, du spielst Swan, heisst sie, wo dann eben demnächst wegzieht, ich glaube auch nach Montreal, jedenfalls nach Kanada, zieht sie weg und ist sozusagen der letzte Sommer und trifft dann eben drei andere Mädels. Und es fängt gerade irgendwie an mit, sie filmt immer, sie hat immer eine Kamera, wo du kannst Sachen filmen und wird dann gerade von einer dort angepufft, weil die Gemeinde hat sie jetzt gefilmt und dann ihre Freund kommt auch und macht dich da und beleidigt dich, weil du halt ein bisschen fester bist und so. Und dann kommen dann die anderen Mädels zusammen und so findet man sich. Ja, und dann wechselt es wirklich hin und her und so typisch mit, du kannst halt damals Dialog auswählen, kannst auch einfach nichts sagen und dann eben gehen sie zusammen in den Wald, finden die wirklich so eine verlassene Hütte, wo es dann so ein bisschen aufpimpt und ihr wie so ein Ferienlager wird und zusammen dann die Band gründet und dann Musik machen. Und ich habe es wirklich recht stimmig gefunden. Es wird dann wirklich, wenn du weißt, das Game ist ab 18. Und dann merkst du, okay, sie trinken und rauchen. Aber du merkst, es kann nicht nur wegen dem sein. Es hat einfach halt, eben, vermutlich auch, weil die Thematik wirklich, weißt, mit, sie wird oft beleidigt, weißt, so irgendwie, der eine Typ sagt, die sind alles irgendwie Lesben und eben, du bist mega fett. Also, weißt, ich glaube, es ist auch, weil es so eine Erwachsene auf eine Art Thematik hat. Das nicht unbedingt immer leichte Kost. Ist jetzt nicht irgendwie, wie heisst die HBO-Serie da? Anyhow, es ist jetzt nicht ultra düster besetzt eigentlich gewesen, aber gegen Schluss von der Ding hat es mir schon so ein bisschen Stranger Things Vibes, wo dann da so leichte übernatürliche Elemente reinkommen, wo ich dann wirklich auch, ich habe es insgesamt dann auch mega spannend gefunden. Also weißt du, sie können dich gut mitreissen, auch wenn sie eine coole Gruppe, eine sympathische Gruppe sind, die einfach zusammen etwas erlebt. Aber ich finde, es hat schon noch viele Mankos irgendwie. Also eben eines, technisch, also eine miserable Version. Also das läuft wirklich, selbst auf den 50, 90er habe ich zum Teil 30 Frames in gewissen Szenen. Und das ist einfach, ist unhaltbar. Mit DLSS, also weißt du, es ist kein Zustand. Überall Pop-In und wenn du das Frame Generation drin tust, dann ist der Text nachher, wenn du dich bewegst, nicht gut lesbar. Also wirklich technisch ist, ich meine eben, nein, jetzt ist es ja draußen, oder? Also, das ist nicht Pre-Release, darum, ich weiß auch nicht. Also, technisch. Und schon das letzte, Tommy, du hast ja auch das letzte Life is Strange, ist ja zwar jetzt vom anderen Studio, das war technisch auch nicht sauber gewesen. Und es hat mich schon ein paar Mal abgestürzt. Und, aber was mich eigentlich mehr stört, das Game kann ja langsam laufen, ist ja ein Adventure-Game, muss ja nichts schnell machen. Ich finde das Pacing so ein bisschen. Also wirklich, sie laufen zum Teil wirklich halt auch wirklich langsam und dann passiert mega lang einfach nichts. Mhm. Und sie schwätzen langsam. Und was mir jetzt in dem Game wirklich aufgefallen ist, also der Kevin hat es auch gespielt, der hat den Test gemacht. Er hat das weniger kritisch gesehen. Aber ich finde, sie reden auch sehr komisch. Also, weißt du, es ist ja logisch, wie sind erwachsene Sprecherinnen, wo Kinder reden, oder? Weil sie reden ja natürlich, wenn sie erwachsen sind, sind sie gleicher Sprecher.
Ja.
Mhm. Bei zwei von diesen vier Mädels finde ich es voll easy, aber gerade bei der Hauptperson, sie versucht immer so ein bisschen unsicher zu sein.
Mhm.
Und dann redet sie halt immer so, ja, so ein bisschen stotternd. Und ich finde einfach, ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der so redet. Ich habe noch nie irgendeinen Menschen begegnet oder auch irgendwo gehört, der so redet. Also weißt du, unsicher sein, ja, aber es tönt einfach für mich nicht echt. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Kevin hat es jetzt wirklich sehr gut gefunden. Und ich habe es mit der Frau geschaut und sie hat auch gefunden, hey, ich kann gerade einen Satz sagen. Und es ist halt, ich finde es ein bisschen anstrengend mit der Zeit. Einfach immer so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, wenn du dann ewig lang mit deinen Freundinnen zusammen bist, dort würdest du dich dann eher normal reden. Mm. Und die eine andere, die ist so die kleinste Gruppe, die tönt einfach wie eine 40-jährige Frau. und sie ist nicht die, die raucht. Also, was man dann nicht so ganz. Hey, aber eben, wirklich, sobald halt so ein bisschen das Drama und so anfängt, dann bist du einfach so drin und es sieht dann auch so geil aus mit so, weißt du, so knalligen Farben, wo es so ist. Die Szenen sind dann völlig so violett und farbig beleuchtet, einfach mega stimmungsvoll. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also es hat eine coole Prämisse und ich kann über das hinwegsehen, aber es hat schon so ein bisschen, es wirkt ein bisschen wie so ein Entwurf. Und nein, nicht ein Entwurf, aber einfach ja, ein bisschen unfertig, oder? Also,
ja.
Und,
ja, ja, schlecht optimiert und so. Oder?
Ja. Ich glaube, da lohnt es sich zu warten, bis der zweite Teil rauskommt. Vielleicht sind bis dann noch ein paar technische Sachen ein bisschen optimierter und dann kannst du auch gleich die ganze Geschichte erleben und musst nicht warten, zwei Monate, bis das Paket aufgemacht wird.
Ja, voll. Aber wirklich, im Fall sonst, weißt du, auch erfrischend mal wieder irgendwie. Ich meine, ich wüsste nicht, wenn ich je in einem Spiel mal jemanden gespielt habe, der nicht einfach schlank ist. Also das, ich weiß auch nicht, das glaube ich noch nie.
Außer du tust dir im Charakter
ja, selber. Oder es ist dann völlig überzeichnet, dann auch. Oder? Aber da, oder die einen haben auch natürlich Pickel und so, weil sie sind halt irgendwie 16 und keine Ahnung, irgendwo liegen Binden rum und dann reden sie über das, wie irgendwie ihre Mutter halbe Windeln kauft und sie das scheiße findet. Und einfach hast du irgendwie, ich finde es irgendwie immer noch erfrischend.
Leben gegriffen.
Ja, weil einfach, also, ja, ich meine, klar, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber es ist einfach, es hat, hätte es früher einfach nie gegeben. Und ich finde es schön, einfach, das ist einfach schön abwechslungsreich, als wenn ich immer irgendwie die gleichen, wenn es jetzt so eine typische Vier-Buben-Ding-Story wäre, wo ich in den 80er Jahren vermutlich 20 Filme schon davon gesehen habe. Oder? Nein, ist cool. Also insgesamt ist gut, aber vielleicht eben ein bisschen warten, bis wenigstens das Technische gefixt ist. Oder eben vielleicht, wenn der Ego beide zusammenspielt, dann wartest du bis im April, wenn der zweite Teil kommt. Das ist Lost Records Bloom and Rage. Gibt es eben auch für, glaube ich, ziemlich alle Plattformen.
Außer Switch.
Ja, in dem Fall, ja. Eben vielleicht Switch 2 dann. Ja, also da wären wir am Ende von unserem Podcast. Dann danke ich euch fürs Zuhören und euch fürs Mitmachen und Tschüssli miteinander.
Ade.
Tschüss.
Ciao miteinander.